Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler.
Ja, herzlich willkommen am Ufer des Wörthersees. Heute sitze ich hier mit einem Gast. Jennifer ist heute nicht da, dafür darf ich heute Florian begrüßen. Bei uns an diesem herrlichen Ufer vom Wörthersee. Florian, konntest du dich schon etwas einfinden hier in diese harmonische, entspannte Umgebung?
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, ich bin total entspannt und fühle mich wohl.
Ich freue mich auf diese Podcast-Folge. Ich freue mich da richtig drauf, da Florian ein Berufsfeld hat, was mich mit all den Themen begeistert, die es gibt. Und am besten ist es, glaube ich, wenn Florian selbst erklärt, was ist sein Berufsfeld? Genau, die klassische Frage, Florian. Welche Maschine, welches Gerät machst du als erstes an, wenn du zum Arbeitsplatz kommst?
Ich bin Vorfeldlotse am Frankfurter Flughafen. Das ist nicht das, was die meisten denken. Ich sitze nicht in einem schwarz-gelben Auto und winke Flugzeuge ein. Das macht die Vorfeldaufsicht. Ich sitze in so einem kleinen Tower und kontrolliere den Rollverkehr am Flughafen unter anderem und noch viele andere Dinge. Also da kommen wir, glaube ich, später noch zu. Mein erstes Gerät, ja, was ich einschalte, tatsächlich schalte ich gar nichts ein, weil wir 24 Stunden besetzt sind. Also es ist sowieso alles eingeschaltet, wenn ich hochkomme und da muss ich nichts mehr einschalten in der Regel.
Ich verstehe, ja. Okay, das heißt, die Kaffeemaschine läuft also schon?
Die Kaffeemaschine, da wird man auch extra drauf ausgebildet, das ist der erste Ausbildungsteil tatsächlich. Man geht tatsächlich erstmal an die Kaffeemaschine. Nein, herrlich. So ist es nicht, aber wir haben auch eine Kaffeemaschine, ja.
Gut, ja, klar, die brauchen wir ja nicht auszumachen beim 24-Stunden-Betrieb. Das heißt, es gibt überhaupt gar keine Ruhezeit?
Wir sind 24 Stunden da, auch wenn der Frankfurter Flughafen eine Nachtflugbeschränkung hat, sind wir 24 Stunden im Tower, weil der Flughafen offiziell nicht geschlossen ist, aber wir haben eine Nachtflugbeschränkung. Das heißt, für Flüge, die mit medizinischen Notfällen, technischen Problemen kommen,
ja,
oder aber auch, wenn Organe geliefert werden oder so weiter, hat der Flughafen trotzdem weiter noch offen. Auch für Regierungsflüge, wenn jetzt irgendein Staatspräsident oder Ministerpräsident meint, er müsste in Frankfurt landen und tanken, dann kann er das auch zu jeder Zeit in Frankfurt machen.
Ich verstehe. Ach so, Zwischenlandung, so ein Tankaufenthalt mal ganz kurz in Frankfurt.
Genau.
Das ist ja hochinteressant. Das wusste ich nicht. Das heißt, es geht auch Silvester, Neujahr, Weihnachten, ist alles egal.
Genau, wir sind immer da. Jetzt die letzten 3 Jahre war ich an Weihnachten tatsächlich auch da.
Yeah.
Jetzt am Silvester habe ich Nachtdienst. Das heißt, ich werde den Jahreswechsel dort oben verbringen.
Was ja einen schönen Ausblick gibt, oder?
Tatsächlich haben wir einen schönen Ausblick auf die Frankfurter Skyline und dementsprechend auch aufs Feuerwerk. Ja, wenn es nicht neblig ist. Wir haben oft dann mit Nebel zu tun und Feinstaub und so weiter.
Ja. Das ist Frankfurt. Ja.
Ja.
Das finde ich ja schön. Und gibt es dann da an Weihnachten, also am 24. noch einen Regelflugbetrieb?
Ja, der läuft aber so mehr oder weniger aus. Man hat noch bis so mittags 12, 13, 14 Uhr ist es noch ganz normal, sage ich mal. Und danach wird es dann immer weniger.
Ja. Ist es ein schönes Szenerie, wenn sich dieser Trubel da verzieht und dann alles eher so ein bisschen leerer wird? Oder ist die Szenerie angenehmer, wenn alles voll im Leben steht?
Also ich persönlich mag es eigentlich, wenn richtig alles im Leben steht, wenn viel los ist, wenn man was zu tun hat. Gerade so nach der Zeit Corona, wo wenig los war, das war schon beängstigend, wenn da keine Flugzeuge rollen oder nur ein Flugzeug. Da ist es schon schöner, wenn da 15 bis 20 Flugzeuge gleichzeitig unterwegs sind.
15 bis 20 Flugzeuge gleichzeitig. Ja, das ist für mich schon eine Zahl, ja. Das ist schon eine Zahl. Okay, das heißt also, der 23. ist dann dieser Tag, weil alle nochmal am 23. vor Weihnachten irgendwo hinfliegen wollen. Ist das der betrieblichste Tag des Jahres oder gibt es da tatsächlich im Sommer noch betrieblichere Tage?
Im Sommer ist tatsächlich mehr los. Da sind auch viel mehr Flüge im Sommer, die ganzen Urlaubs-Shuttles, die unterwegs sind. Also wir haben im Sommer viel mehr Flugbewegungen als im Winter.
Die Anzahl der Flugzeuge, die dann gleichzeitig dort behandelt, abgefertigt, gelotst werden, ist es 20 oder was ist da die Zahl?
Man kann da keine genaue Zahl sagen. Also es kommt immer ein bisschen drauf an. Manchmal hat man 3 Flieger bei sich auf dem Funkkreis und manchmal sind es tatsächlich 10, 15, je nachdem, wie gerade die Verkehrssituation ist, ob Parkplätze frei sind. Es hängt auch ein bisschen von der Wetterlage ab. Gerade bei Gewitter, wo teilweise Flugzeuge nicht mehr abgefertigt werden können, hat man dann halt alle erstmal auf der Welle, die nicht auf dem Parkplatz können oder nicht weiter versorgt werden können.
Ich verstehe. Da unser Thema hier am Ufer des Wörthersees Kommunikation ist, interessiert mich jetzt natürlich unbedingt, wie kann ich denn mit 10 Leuten, 10 Fliegern, 10 Piloten gleichzeitig in Kontakt sein, ohne dass irgendeiner zu kurz kommt und ohne dass irgendeiner sich vordrängelt oder sonst irgendwas. Wie geht das?
Naja, es gibt ja eine vorgeschriebene Phrasologie in der Luftfahrt.
Das interessiert mich.
Man spricht halt immer mit denselben Phrasen im Endeffekt, ja, mit den Piloten, und wenn diese beendet sind, dann bekommt man so ein sogenanntes Readback. Also ja, der Pilot liest dann die Anweisung zurück, wortgenau, damit ich weiß, dass er es verstanden hat, und dann setzt das um. Also so ein Funkspruch, würde ich sagen, dauert 5 bis 10 Sekunden. Und dann kriegt man das Readback und dann ist der nächste dran. Problem beim Funk, Kurzwelle ist wie immer, wir können alle gleichzeitig singen, aber nicht gleichzeitig reden. Also wir müssen warten, bis der erste fertig ist. Das funktioniert auch nicht immer, weil man weiß ja nicht, ob der nächste funken will. Und manchmal drückt man gleichzeitig und dann gibt es da so einen Piepton, möchte ich sagen.
Ich verstehe, ja. Das kenne ich von der Feuerwehr. Wie ist das am Ende eines Funkspruches? Gibt es da bei der Feuerwehr gibt's so ein Kommen als Kennzeichnung? Ich bin jetzt fertig mit meinem Spruch, jetzt bist du dran, jetzt gehört, the stage is yours. Gibt es das im Flugfunk auch oder?
Nein, der Pilot erwartet ja, was ich ihm im Endeffekt sage. Und wenn meine Nachricht beendet ist, merkt er das schon selber. Ich lasse dann meinen Funkknopf los und hört dann auch einen Klang, dass das Gespräch quasi beendet ist von meiner Seite.
Ja, ich verstehe. Ja, großartig. Sind das die gleichen Funksprüche, die unverwechselbar sind? Also so, dass wir immer klar wissen, ja, so ist es?
Ja, genau. Das ist diese Phrasologie, die festgelegte. Da kann man auch mal ein bisschen von abweichen. Gerade wenn man irgendwelche Specials zu klären hat, ja, kann man da ein bisschen mal von abweichen. Aber wir haben alle dieselbe Phrasologie und die ist auch quasi weltweit gleich, möchte ich sagen. Es sollen alle, es geht ja darum, dass alle das verstehen, wenn sie ja bei uns sind. Egal wo sie herkommen, sollen sie alle wissen, was unser Thema gerade ist und ja, sich quasi selbst ein Verkehrsbild erstellen können.
Ja.
Und deshalb benutzt man immer dieselbe Phrasologie. Und es gibt ein paar Besonderheiten bei dieser Phrasologie. Also zum einen, wenn wir einzelne Buchstaben benennen, benutzen wir das NATO-Alphabet.
Ja.
Das ist anders als bei uns in Deutschland. Das fällt mir persönlich schwer, wenn ich mit der Polizei zum Beispiel telefoniere und soll dann über Friedrich, Ludwig, Otto reden. Ja, das ist in der Luftfahrt halt dann Foxtrot, Lima, Oscar.
Ja, ja.
Und das ist halt meine Welt und dann fällt es mir ein bisschen schwer. Was ganz witzig ist, wenn man darüber redet, die 3 im Englischen, 3, wird in der Luftfahrt halt als Tri ausgesprochen, einfach um klar und deutlich zu sagen, es ist die 3. Und viele Leute denken dann, ich könnte kein Englisch.
Ja, ja, klar.
Was vielleicht auch nicht unbedingt falsch ist, aber zumindest.
Ja. Was soll der Baum im Funk?
Genau.
Ja, 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 ich verstehe. So wie 2 und 3.
Genau,
3
das haben 2, wir auch im Funk. Ja, wenn wir haben auch Schleppverkehr ganz viel in Frankfurt, wo Flugzeugschlepper die Flugzeuge durch die Gegend ziehen. Und dann ist auch die 2, um zu unterscheiden von der 3.
Wie ist es mit Funkdisziplin, bitte, danke und sowas? Bei der Feuerwehr nutzen wir solche Worte nicht, um eben diese Verwechslungsgefahr zu unterbinden. Wie ist es? Gibt es please, thank you, goodbye?
Also grundsätzlich bitte ich nicht darum, irgendwas zu tun, weil es eine Anweisung ist. Ja. Ja. Allerdings ist das schon, man begrüßt die Leute, das soll man laut Regelwerk auch nicht machen, begrüßt und verabschiedet sie schon, sagt dann mal tschüss, guten Flug oder sonst irgendwas.
Ach so.
Ja,
aber außerhalb der Phrasologie.
Das ist dann tatsächlich außerhalb der Phrasologie. Wird was, anders was gelernt. Und man bekommt in der Prüfung tatsächlich auch Punkte abgezogen, wenn man das macht. Aber für mich ist das einfach auch eine Sache der Höflichkeit und der Menschlichkeit, jemanden zu begrüßen, wenn er zu mir kommt.
Wenn ich jetzt mit meinem Flieger, also mit meiner 747 auftauchen würde, ich sage mal, ich hätte jetzt sowas wie einen Flugschein für meine 747 und ich komme jetzt in die Nähe des Frankfurter Flughafens, um dort landen zu wollen. Mit welchem Satz melde ich mich jetzt bei dir?
Naja, bei mir kommst du sowieso erstmal an, wenn du schon gelandet bist, ja, und die Landebahn verlassen hast.
Ja.
Und dann meldest du dich mit deinem Rufzeichen, Michael 123.
Ja. Ja.
Und du hast die Piste verlassen über den Rollweg, in dem Fall Lima 16.
Ja. Das hört sich schon direkt nach Fernweh an, Lima 16. Ich will auch.
Ja, ist das schön. Das Ganze natürlich machen wir dann auf Englisch.
Ja, natürlich.
Ja. Und dann sage ich dir, in welche Richtung du rollen sollst, wo du parkst und wie du da hinkommst.
Jetzt so Slang-Unterschiede, Dialekte, bilden die sich im Funkverkehr ab?
Ja, man hört natürlich schon, wo die Piloten so herkommen. Ja. Also wenn die US-Amerikaner bei uns landen, ja, hört man da schon, wo sie herkommen. Franzosen.
Nur das macht es dir dann einfacher, weil du die Phrasologie schon kennst. Du weißt schon, was es zu erwarten gibt.
Die Phrasologie ist immer dieselbe. Ja. Ist völlig egal, wer da sitzt, woher er kommt. Ja, es ist völlig egal, aus welchem Land er kommt. Wir sprechen alle dieselbe Sprache in dem Fall. Ich nenne es mal Luftfahrtsprache.
Und wenn wir da aussteigen, aus dieser Phrasologie, aus der Luftfahrtsprache aussteigen, weil irgendwas Spezielles ist, irgendwas Individuelles, und dann jetzt ein Dialekt oder ein Slang irgendwo auf die Sprache obendrauf kommt, ist es dann einfach über Funk noch leicht, dem zu folgen, oder wird es dann da schon holpriger?
Das ist auch da noch leicht. Außerhalb der Phrasologie sind es immer meistens dieselben Themen, die man hat. Ja, also ganz häufig, wenn es außerhalb der Phrasologie ist, geht es um irgendwelche Sonderereignisse, medizinische Notfälle, technische Probleme. Und dann, das sind auch alles Themen, die man schon mal hatte. Ja, also worüber man Bescheid weiß. Also wenn er mir jetzt anfängt, ein Flugzeug zu erklären, ich weiß jetzt so grob, wie ein Flugzeug funktioniert, aber wenn er irgendwie ins Detail mit irgendwelchen Einzelteilen geht, da kann ich ihm auch nicht weiterhelfen, weil ich wahrscheinlich die gar nicht kenne, weil ich das Flugzeug nicht kenne. Aber im Großen und Ganzen erzählt er mir erstmal, okay, pass auf, ich habe hier einen medizinischen Notfall, und dann geht es bei mir los, dass ich meine Fragen stelle, die ich wissen muss, um die weiterzugeben an den Rettungsdienst.
Da komme ich gleich wieder zu dieser nächsten Frage, Hintergrundgeräusche. Wir haben das bei der Feuerwehr, dieses Thema beim Funken. Maschinist ist mit vielen Hintergrundgeräuschen beschallt, hat irgendeine Pumpe laufen, irgendwas läuft ja irgendwo im Hintergrund. Jetzt kann ich mir das in einem Flugzeug ja so vorstellen, da gibt es vielleicht 2, 3, 4 Triebwerke, die machen Geräusche, dann vielleicht auch noch die Kabine macht auch noch Geräusche, die Technologie macht Geräusche. Ist das im Funk zu hören, oder kann das Mikrofon die Technologie so rausziehen, dass es gar keine Noise gibt?
Ja, also die Mikrofone sind so gut, dass man eigentlich nur den Piloten hört, den man spricht. Manchmal hört man auch den Piloten, der nicht spricht, wenn er den Piloten, der spricht, gerade korrigiert. das passiert tatsächlich ab und zu, und ansonsten hört man aus dem Cockpit nicht viel. Man hört ab und zu mal, wenn der Autopilot ausgeschaltet wird oder irgendwelche Meldungen kommen aus der Kabine oder sowas, dann gibt es einen Klingelton. Das hört man über Funk, aber ansonsten nicht. Und bei uns oben ist es sowieso relativ ruhig. Ja, also obwohl wir da mit mehreren Leuten gleichzeitig sitzen, hört man das, glaube ich, nicht.
Wenn ihr dort oben zusammensitzt, ist es dann wichtig, dass ich höre, was mein Nachbar macht?
Ja, das, weil wir alle im Team arbeiten. Wir arbeiten, wir haben zwar zumindest bei dem Rollverkehr mit den Flugzeugen haben wir feste Sektoren, aber trotzdem kann man da ja bestimmte Dinge flexibel handhaben, und da muss man schon ein bisschen zuhören, was der Kollege gerade macht. Rollt der Flieger vielleicht schon bei dem Kollegen, der dann für mich in meinen Sektor kommt? Das heißt, ich muss ein bisschen gucken, ob ich die Effizienz steigern kann oder halt ein bisschen anders rollen muss, eine andere Rollführung nehmen muss. Und da hört man schon mit. Wir haben auch noch den sogenannten Operational Safety Control Arbeitsplatz. Der heißt bei uns Follow Me Arbeitsplatz. Da werden die Schlepps koordiniert und die Follow Me's.
Ja.
Und der zieht halt durch alle Bereiche quasi durch. Das heißt, mit dem müssen wir uns auch absprechen und auch zuhören, was macht er.
Ich verstehe. So, dass das also zusammen in einen Erfolg, in eine Effizienz reinzahlt, das Ganze. Ist es, und dann ist es da nicht laut?
Nee, das sind meistens ganz klare Kommandos, kurze Kommandos, die man gibt seinem Kollegen. Bleib mal stehen, ich bin Nummer 1, du bist Nummer 2. Es wird bei uns auch so gezählt, wir gucken, wie viele Flugzeuge kommen von rechts. Und wenn ich sage, du bist Nummer 3, dann weiß er, es kommen noch 2 von rechts. Und dann bin ich dran. Also man zählt quasi, wann man selbst an der Reihe ist.
Das ist ja interessant. Wo guckst du drauf? Also wir haben schon über die Kaffeemaschine gesprochen. Es wird nicht jeder seine eigene Kaffeemaschine haben. Guckst du auf dem Bildschirm, wo du siehst, was da wo passiert? Also wie so ein, weiß ich nicht, eine Kameraübersicht, eine Kamera-Videokamera-Überblick? Oder hast du ein Radarbild? Wo guckst du drauf?
Wir haben tatsächlich diverse Monitore bei uns. Wir haben einmal ein Flugdatensystem. Das ist, früher kannte man das aus den Filmen, da wurden Flugstreifen geschrieben. Das macht man heute nicht mehr, das ist alles digital.
Flugstreifen, ja. Das war doch Stirb langsam, oder?
Das gibt in diversen Filmen, ja. Diverse großartige Blockbuster der Filmgeschichte fallen mir da ein. Ja. Und aber das machen wir heute alles digital. Die werden über eine Tastatur im Moment noch gesteuert. Zukünftig soll das über Touch funktionieren. Dann haben wir einen Bildschirm, da ist tatsächlich eine Bodenlage, heißt das bei uns drauf. Das ist im Grunde genommen ein Radar. Da sehe ich dann, wo das Luftfahrzeug ist. Und ich habe noch eine Kamerasteuerung, wo ich diverse Kameras bei uns am Flughafen ansteuern kann und mir angucken kann, wie die Situation da gerade ist, wo das Luftfahrzeug ist.
Das heißt also, direkten Kontakt mit dem Flugzeug habe ich nur über Funk und Kontakt, Einwegkontakte, Einbahnstraßenkontakte im Sinne von, ich kann nur gucken, was da ist, geht es über Radar oder über Kameras, nur da kann ja das Flugzeug mir jetzt kein Feedback oder der Pilot mir kein Feedback geben.
Genau. Wir haben erstmal nur über Funk Kontakt, wenn irgendetwas passiert, dass wir diesen Piloten nicht mehr erreichen oder er macht überhaupt nicht das, was er möchte, dann sage ich meinem Kollegen am Follow-Me-Arbeitsplatz, also am Operational Safety Control Bescheid und der schickt dann ein Leitfahrzeug hin und im Zweifel stellt er sich da erstmal vor und hält das Flugzeug an.
Ja, das finde ich jetzt großartig, da kommen wir nämlich bitte zum Punkt unseres heutigen Podcasts, das Thema Empathie. Und Empathie ist ja jetzt hier am Funk. Das darf alles irgendwie noch rausgehört werden. Was ist jetzt die Lage, ohne dass ja das Gegenüber mir direkt zu Augen gegenüber ist? Wenn jetzt ein medizinischer Notfall ist, dann ist das ja jetzt im Moment erstmal nur ein Funkspruch, ohne zu wissen, was genau Lage ist. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Empathie hier recht gefragt ist an diesem Arbeitsplatz. Ist es das?
Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist Empathie vielleicht gar nicht, überall ja nicht schlecht. Bei uns ist es halt so, bei medizinischen Notfällen man hört es meistens schon an der Stimme, wie gerade so die Lage ist, ob es extrem dringend ist. Das kriegt man auch meistens gesagt. Also wenn ein Flugzeug reinkommt zu uns und man weiß, ein Verdacht auf Herzinfarkt oder Schlaganfall, dann hat es natürlich schon sehr hohe Priorität und muss ganz dringend auf irgendeinen Parkplatz oder notfalls auch auf dem Rollweg angehalten werden, damit ihnen Rettungskräfte reinkommen. Ansonsten sollte man bei der Empathie auch immer dran denken, was hat der andere jetzt schon für einen Tag eventuell hinter sich? Ja, was hat er heute schon erlebt? Er ist jetzt sein vierter Flug vielleicht heute und er hat den ganzen Tag Verspätung, Gewitter, Schnee oder sonst irgendwas. Und da sollte man vielleicht auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage unbedingt legen, was dann darüber kommt. Ja, es sind alles auch nur Menschen, genauso wie wir. Und da muss man vielleicht auch einfach mal sehen, dass man nicht zu gereizt oder irgendwas reagiert, wenn dann irgendwie Nachfragen kommen oder irgendwas falsch läuft.
Ja. Also Empathie brauchen wir da wahrscheinlich von beiden Richtungen, denn das Gleiche beträfe ja auch den Piloten zum Lotsen jeweils dann wieder, wo wir da ja auch nicht wissen, was hat da welcher Lotse an dem Tag auch schon hinter sich.
Genau, man sollte beim Piloten und Lotsen natürlich immer denken, der Pilot hat seinen Auftrag, ist dieses Luftfahrzeug irgendwo hinzubringen, möglichst sicher und effizient. Ich habe halt noch ein paar mehr Flugzeuge auf der Welle und Welle ist, heißt bei uns auf dem Funk. Ja. Das ist bei uns halt so umgangssprachlich, ist es die Welle. Und er sieht natürlich sein Flugzeug und ich habe halt noch ein paar weitere Informationen. Es gibt ja diese Slots, diese Zeitfenster, in denen ein Flugzeug starten muss. Diese Informationen hat der Pilot in einem anderen Flugzeug nicht und es ist auch nicht immer für den anderen ersichtlich, warum er jetzt auf jemand anders warten muss. Wenn man da natürlich Zeit für hat, bin ich ein Mensch, der ihm das gerne erklärt, also in kurzen Sätzen. Ja. Dann ist meistens auch erstmal Ruhe und dann habe ich das Gefühl, dass die Piloten denken, okay, er hat es da oben im Griff.
Ja.
Auf der anderen Seite, viele Piloten sagen selber, für sie hört ihr Flugzeug an der Cockpitscheibe auf. Ja. Und sie sehen dann ihren Flug und dann ist es vorbei. Und ich versuche sie dann so ein bisschen mitzunehmen und zu erklären, hier, pass mal auf, du musst jetzt noch mal kurz warten, weil der muss jetzt unbedingt raus, der hat Organe an Bord, der muss jetzt weg, der hat einen medizinischen Notfall, da kommt jetzt ein Rettungshubschrauber. Und dann kommen auch keine Fragen. Die meisten wird dann gesagt, alles klar, danke, wissen wir Bescheid, wir bleiben hier stehen.
Okay, also da kann ich eine Atmosphäre der Empathie schaffen. Das geht.
Genau, ja. Man kann ja auch viel über die Stimme machen. Ja? Also wenn man da relativ ruhig und sachlich die ganze Zeit unterwegs ist, dann kommen vielleicht mehr Nachfragen, als wenn es gerade total hektisch ist.
Ja.
Ja, also es gibt dann tatsächlich Situationen, wo dann Nachfragen kommen, wo man so denkt, da habe ich jetzt gerade überhaupt gar keine Zeit für. Und dann meistens wird dann auch nicht mehr danach gefragt. Ja, also ist eine Geschwindigkeit der Sprache ist wichtig und halt auch der Ton.
Ja, das kennen wir ja tatsächlich aus unseren Trainings auch. Die Beziehungsebene, also wie Menschen zueinander stehen, wird hauptsächlich durch den Ton transportiert, vielleicht noch Gestik, Körpersprache noch. Nur das ist ja jetzt im Funk gar nicht sichtbar, die Körpersprache. Wir könnten jetzt sagen, durch die Betonung wird die Haltung, die innere Haltung des Menschen irgendwie so etwas hörbarer. Und macht es dann greifbarer, empathisch darauf zu reagieren. Also wenn ich jetzt eh schon weiß, der kommt aus dem dritten Gewitter, fällt dann in Frankfurt zum vierten Mal aus dem Himmel und hat dann da wahrscheinlich schon ein Nervenbelastungslevel erreicht.
Ja, das Ding ist, wir müssen ja trotzdem professionell bleiben, ja, in der ganzen Geschichte. Also es darf auch nicht zu emotional werden.
Ja, klar.
Man muss einfach auch bei seinem Job bleiben und was auch sonst drumherum passiert, gehört nicht in den Funk.
Ja.
Allerdings sollte man natürlich auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus sehen und denken, okay, er hat jetzt gerade mit bestimmten Sachen hier Probleme und
ja.
Also es gibt ein schönes Beispiel. Es hat mal ein Pilot im Funk gesagt, ja, weil er warten musste, er war glaube ich Nummer 6 oder Nummer 7 fürs Zurückdrücken und er sagte, ja, können Sie da was machen oder haben Sie einfach keinen Bock? Ja, das ist nicht unbedingt motivierend. Und zum Glück, muss man dann sagen, hat ein anderer Pilot im Funk reingesprochen und hat gesagt, was glaubst du eigentlich, was hier gerade los ist? Ja? Hast du mal rausgeguckt? Es waren überall Flugzeuge, überall stand Metall rum.
Ja.
Und dann kommt so ein Spruch.
Sie sind Nummer 7, 8, 10.
Ja, nee, sowas machen wir
nicht. Oh, schon wieder runtergestuft. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, klar, natürlich. Also Empathie ist hier ein ganz wichtiger Punkt, wie ja in jeder Kommunikation auch. Ja, für den Piloten ja am Schluss, auch wenn jetzt ein medizinischer Notfall ist, ist ja der Pilot im Moment nicht am Patient und weiß nicht, was da Sache ist. Er bekommt es wahrscheinlich auch nur mitgeteilt. Da ist etwas in der Kabine mit den und den Punkten und dafür bräuchten wir das und das. Und der Pilot wird wahrscheinlich entscheiden, oder?
Sie werden eine Lageeinschätzung machen und gucken, ob sie eventuell irgendwo zwischenlanden müssen.
Ja.
Ja, und wenn das dann der Fall ist und für uns ist, wenn es noch nicht bekannt ist, ist erstmal wichtig. Es kann auch beim Rollen passieren, dass plötzlich jemand so auf dem Weg zur Startbahn das Bewusstsein verliert.
Ja.
Und dann ist für mich halt wichtig, dass ich erfahre, was passiert an dem Flugzeug.
Ja.
Und wenn das alles geklärt ist, damit das an die Sicherheitsleitstelle weitergegeben wird. Und dann muss ich natürlich auch wissen, wo sitzt der Passagier, wo sollen die Rettungskräfte hin, vorne, hinten.
Ja,
so ein Flugzeug ist ja manchmal 60 bis 80 Meter lang. Und
da kommen wir gleich zu der nächsten Frage. Wenn so ein besonders großer Flieger sich ankündigt, mit so einer bestimmten Zahlenkombination, weiß nicht, 747, 380, ist das noch was Besonderes oder ist das alles Juhu? Business as usual.
Für mich ist es was Besonderes, weil ich einfach die Luftfahrt liebe. Ich freue mich über jeden Airbus 320, der da rollt. Ich freue mich über jede Sonderbemalung, die da vorbeikommt. Mein Heimatflieger, der ist wieder in Frankfurt stationiert, mit dem Taufnamen meiner Heimatstadt.
Ja.
Da freue ich mich jedes Mal, wenn der vorbei. Und ich lasse es auch alle wissen, die neben mir arbeiten. Das nervt die inzwischen ein bisschen. Und ich freue mich über einen 380, ich freue mich über eine 747 und genauso freue ich mich aber auch über alles andere, was da kommt. Ja, es ist einfach mein Traumjob schon immer gewesen und genau das Richtige.
Ach, das war von vornherein klar?
Nee, von vornherein klar war das nicht, aber es hat sich, also ich wollte was mit Flugzeugen machen und ich wollte gerne aus dem Fenster gucken und Flugzeuge gucken. Und das hat dann ja auch ganz gut geklappt.
Ja, großartig. Ich habe übrigens mal auf die Etymologie geguckt von einem Lotsen. Der Lotse also kommt von der Wortbedeutung her vom Geleitsmann und gehört dort bei der germanischen Wortfamilie zu leiten. Also bewirken, dass jemand geht oder fährt. Ich finde das immer beeindruckend, wo solche Worte herkommen. Der Lotse, der also jetzt jemanden dahin bringt, dass er fährt oder dass er gehen kann. Das finde ich ganz schön. Bei der Furt habe ich auch nochmal geguckt, wegen Frankfurt. Ist tatsächlich so. Also von die Furt in Frankfurt kommt wirklich von dem Furt. Das ist ja die Stelle an eine durchfahrbare Stelle eines Gewässers, die Furt. Und der Fjord aus dem Schwedischen kommt auch von der Furt und gehört zu dem Wort, von der Wortwurzel her, zu fahren. Also etwas bewegen sozusagen, eine Übergangsstelle. Und Frankfurt als Übergangsstelle zur Welt hin passt ja dann perfekt. Also es ist du als Geleitsmann der Menschen an der Übergangsstelle zu dem Urlaubsort, zum Geschäftstermin, wie auch immer, bewegst. Deswegen interessiert mich jetzt natürlich noch ganz besonders das Thema Follow Me. Wann kommt dieses Fahrzeug zum Einsatz und was ist die Aufgabe?
Das Follow-Me-Fahrzeug oder das Leitfahrzeug in diesem Fall, wie es wirklich heißt, es gehören zur Vorfeldaufsicht. Inzwischen heißen sie Movement Area Supervision Unit auf Neudeutsch.
Warte, ich habe gerade versucht mitzuschreiben.
Movement Area Supervision Unit. Ja. Es gibt zwei Bereiche, die Movement Area und die Maneuvering Area. Maneuvering Area sind die Start- und Landebahnen. Manöver, wo es richtig vorwärts geht. Und Movement Area sind halt die Parkplätze, die Rollwege, wo die Flugzeuge zu den Parkplätzen rollen, wo abgefertigt wird und so weiter. Und da ist die Vorfeldaufsicht einmal da, um diese Luftfahrzeuge auf die Parkplätze zu begleiten, einzuwinken, wie man das halt aus Filmen kennt. Dann steigt jemand aus, hat entweder so zwei Kellen oder zwei Stäbchen in der Hand und winkt das Luftfahrzeug ein. In Frankfurt haben wir noch die Besonderheit, dass alle Positionen freigemeldet werden müssen von so einem Leitfahrzeug, bevor das Luftfahrzeug reinrollt. Wir haben an vielen Positionen ein automatisches Einrollsystem. Das heißt, der Pilot hat ein Display vorne am Gebäude und folgt dann quasi, das wird durch einen Laser erkannt, das Bugfahrwerk und die Nase und die Triebwerke, meine ich. Und es geleitet ihn quasi auf den Parkplatz, bis er richtig steht. Da muss keiner eingewunken werden.
Park Distance Control. Habe ich auch.
So, genau, ja.
Nur Laser bisschen, weiß ich nicht, nur...
Ja, so in etwa läuft das, genau. Diese Position, dieser Flughafen ist halt mal gebaut worden in den 60er, 70er Jahren, als das größte Flugzeug die Boeing 707 war.
Ja. Yeah.
Ja, die ist 40 Meter breit, 40 Meter lang, so nach dem Motto. Ja, und so ein 321, also so ein ganz normaler Urlaubsflieger, sage ich mal heutzutage, den viele kennen, der ist halt inzwischen größer als so eine 707.
Ganz klein bisschen. Ja,
so, und die Parkpositionen sind halt im Rahmen der Möglichkeiten gewachsen. Es gibt da bestimmte Wingtip-Clearances, also von den Tragflächenspitzen, welche Abstände eingehalten werden müssen. Und die sind in Frankfurt ziemlich eng, auch bei den Wegen, die reinführen in die sogenannten Höfe. Und deshalb müssen die Positionen freigemeldet werden von einem Leitfahrzeug. Das ist eine Aufgabe auch noch. Ansonsten muss man sagen, dass diese Follow-Me's auch einfach meine Augen am Flughafen sind. Ja, sie sind für die Sicherheit zuständig, irgendwelche Beschädigungen, Hindernisse auf dem Flughafen. Die Follow-Me's machen die sogenannten Runway-Checks, wenn irgendwelche Startabbrüche sind oder Vogelschläge oder sonst
Startabbruch,
Wildtiere. Ja. Mhm. Sie sichern Triebwerkstarts auf Positionen ab. Und auch wenn wir haben vorgegebene Pushback-Verfahren, also das Zurückstoßen von Flugzeugen aus den Positionen, die können dann nicht selber rausrollen, wird über so einen Schlepper gemacht. Und da gibt es festgelegte Verfahren, die wir machen dürfen. Von diesen können wir auch abweichen. Dazu brauchen wir aber einen Follow-Me, der diesen Vorgang absichert. Weil andere Verkehrsteilnehmer auf diesem Flughafen ja nicht wissen, und ich rede da von Autofahrern natürlich, Flugzeuge sollten dann generell dann nicht in der Nähe sein, nicht wissen, dass dieser Pushback jetzt so ausgeführt wird und damit es da keine Kollision oder im schlimmsten Fall Kollisionen, aber auch nicht zum Ausgebremsen, also Flugzeug ausgebremst werden müssen.
Das ist eine Absicherungsmaßnahme.
Das ist eine Absicherungsmaßnahme.
Ich verstehe, ja.
Genau. Und ansonsten halt, wenn dichter Nebel ist, muss gelotst werden und Fahrstraßen abgesichert werden.
Nur ist das dann so, also gibt es das noch, dass der vorne wegfährt?
Das gibt es auch, dass der vorne wegfährt, ja.
Wie geht das, dass jemand, der so hoch sitzt in einem Flugzeug, das so ein kleines Vehikelum sieht und dann sagt, ja, da ist es, dem fahre ich hinterher?
Der fährt dann in einem gewissen Abstand vorne weg und der Pilot fährt halt hinterher, wenn er ihn sieht.
Okay, die wissen das dann schon, wie das mit dem Abstand zu sein hat.
Genau, also bei Flugzeugen, die ziemlich hoch sind, gerade auch wenn sie eingewunken werden auf Position oder eingewinkt, ja, die auf die Position geführt werden.
Richtig.
Bei der 747, die extrem hoch ist, da muss man natürlich schon ziemlich weit wegstehen von dem Flugzeug. Ja. Auch während meiner Ausbildung, also während der Ausbildung zum Vorfeldlotsen, muss man das auch mal machen. Da fährt man auch mal Follow Me mit und dann darf man auch mal ein Flugzeug einwinken. Und wenn man dann so ein großes Flugzeug hat, da steht man schon ziemlich weit weg von dem,
ja,
von der Nase.
Ja.
Und muss schon die ganz schön die Arme strecken.
Das glaube ich. Das glaube ich. Deswegen wundert mich das. Also vom Pilotensicht her aus, wenn ich den Follow Me nicht mehr sehe, ist er irgendwann unter meinen Rädern.
Genau.
Ja.
Genau, das knackt dann einmal laut, ja, und dann
hat sich das auch erledigt.
Dann ist das, ja,
ja. Dann brauchen wir viel Empathie.
Dann braucht man viel Empathie und viel Feuerwehr.
Darf ich nochmal zu dem Thema Startabbruch kommen? Würdet ein Follow Me dann als so ein Flugzeug nach einem Startabbruch abholen?
Also als erstes geht es mal darum, ab einer bestimmten Geschwindigkeit muss eine Kontrolle der Bahnen gefahren werden, wenn ein Start abgebrochen, ja, ist. Denn fordert der Tower bei uns, wir haben so eine Gegensprechanlage, ja, fordert ein Follow Me an, der fährt, ja, dann dahin und beginnt von dem Punkt, wo das Flugzeug den Startlauf begonnen hat.
Ja.
Das muss nicht immer der Beginn der Bahn sein. Bis zu dem Zeitpunkt, wo das Flugzeug dann steht, fährt er hinterher und guckt, ob da irgendwelche Teile liegen. Es kann ja sein, dass durchs Bremsen Bremsteile oder Reifenteile oder je nachdem, was überhaupt passiert ist. Wenn,
ja,
wenn ein Triebwerk einen Schaden genommen hat beim Startlauf und deshalb der Start abgebrochen ist, können ja auch Teile vom Triebwerk darum liegen. Das sind ja alles Dinge, oder ein Reifen ist geplatzt. Das,
ja,
klingt immer so dramatisch und für die Leute, die da im Flugzeug sitzen, ist das auch nicht schön. Ja, aber es sind halt Dinge, die einfach auch passieren, genauso wie auf der Autobahn Reifen platzen und so weiter. Und deshalb fährt ein Follow Me hin und guckt, ob da irgendwelche Teile rumliegen.
Ich verstehe. Nur jetzt, dass ich das richtig verstehe vom Ablauf her, wenn ein Flugzeug einen Start abbricht und kommt zum Stehen, dann kommt es durch manuelles Bremsen zum Stehen. Also Bremsen wie Scheibenbremsen beim Auto.
So in etwa ist das,
ja. Da helfen nicht die Triebwerke.
Die Triebwerke können auch helfen. Sie haben einen gewissen Umkehrschub, der, ja, benutzt werden, ja, kann, wenn beide Triebwerke laufen oder auch wenn ein Triebwerk nur noch läuft. Das hilft auch. Es kommt natürlich auf die Masse drauf an. Wenn so ein Jumbo startet und auch wenn der noch nicht so furchtbar schnell ist, bis der die Energie wieder abgebaut hat, über Bremsen und Schubumkehr, wird natürlich unheimlich viel Energie auf die Bremsen übertragen.
Oh ja.
Und die könnten dann warm werden. Deshalb ist in den meisten Fällen, wenn ein Start abgebrochen wird bei hohen Geschwindigkeiten, wird dann auch die Feuerwehr hinzugezogen, einfach aus Sicherheit, dass da nichts passiert.
Mit der Aufgabe, diese Temperaturen da zu, genau, beäugen einmal.
Genau. Sie haben im Cockpit zwar auch eine Anzeige über, ach so, die Temperatur der Bremsen.
Ja.
Und also zumindest bei den meisten, ja, Flugzeugen, ja, ich denke mal, es, ja, werden fast alle haben.
Ja. Mein Vehikel hat das nicht.
Nicht?
Nein, mein Vehikel hat das nicht. Ich,
ja,
hab das. Also wenn ich da mal eine Vollbremsung aus 30 mache oder 40, dann sehe ich da überhaupt gar keine Temperaturen.
Wenn sie glühen, sind sie heiß.
Ja, das, ja, ich steige das nächste Mal mal aus.
Ja, wird mit Sicherheit die anderen Verkehrsteilnehmer total begeistern.
Ja, total. Möchte ich sagen. Wieder dieses Thema Empathie.
Empathie, genau.
Ja. Na, dann kann ich direkt den Podcast empfehlen,
ja,
von heute und kann sagen, es hat alles seinen Grund.
Genau, und so lernt man aber auch Leute kennen.
Ja, ja, genau. Vielleicht nicht direkt Follower.
Im schlechtesten Fall auch das.
Ja.
Wortwörtlich.
Ja, ja, genau. Ja, also das heißt, jetzt wenn die Feuerwehr da auftritt, das interessiert mich auch noch, wenn die Feuerwehr auftritt, wer und irgendwas ist mit dem Flugzeug, weiß ich nicht, Triebwerksausfall, Startabbruch, Qualm im Bugraum, Cockpit, wie auch immer. Und die Feuerwehr kommt zu tragen. Wer hat dann die Herrschaft über das Flugzeug? Wer hat die Gewalt oder die, weiß ich nicht, die Führung über das Flugzeug?
Na, grundsätzlich hat erstmal der Kommandant von dem Flugzeug, also vermutlich, ja, der Kapitän, einer der Kapitäne, die da drin sitzen, können ja auch mehrere sein,
ja,
ist erstmal Chef von diesem Flugzeug, weil ihm erstmal das Flugzeug gehört. Er hat das so übernommen.
Ja.
Wenn die Feuerwehr an Bord ist, ist es meines Wissens so, dass die Feuerwehr erstmal dieses Flugzeug quasi, ja, übernimmt, um zu gucken, was da das Problem ist. Und dann, wenn sie diesen Vorgang abgeschlossen hat, wieder das Luftfahrzeug zurück an die Airline übergibt.
Ist ja interessant. Kommunikation, das ist für mich das, was interessant ist. Wir kommen also in Verbindung, wir treten in Kontakt. Eine Feuerwehr tritt in Kontakt mit einer Bremstemperatur. Eine Feuerwehr tritt in Kontakt mit der Gefahrenquelle. Und dann eben den Kontakt am Schluss, einen Abschluss zu finden. Das Flugzeug kann jetzt wieder übergeben werden oder ist wieder stadtklar oder stadtbereit vielleicht womöglich eine Freigabe. Den Abschluss, den offiziellen Abschluss, also wenn alles getan ist, gibt es da in der Phrasologie einen Abschlusssatz oder ist das schon ein Abschluss, das Ende eines Gespräches zwischen dir und Pilot, was individuell ist, wenn es denn überhaupt da ist?
Auf welchen Bezug meinst du das?
Jetzt, wenn das Flugzeug ist gelandet, ist fertig, alles ist an der Parkposition angekommen, also der Punkt, um sich zu verabschieden.
Wir verabschieden uns dann in der Regel nicht.
Fertig. Also der da wollte, ist der letzte Phrase, letzte Phrase ist gesprochen und...
Genau, ich sage ihm, wo er parkt.
Ja.
Und danach ist das Gespräch im Grunde genommen beendet. Also wenn man natürlich Flugzeuge hat, wo man weiß, die haben jetzt Feierabend, dann sagt man vielleicht nochmal schönen Feierabend oder so. Das Gespräch, wenn er auf dem Parkplatz rollt, ist schon lange vorbei.
Gibt es noch irgendwelche Übertragungsstörungen, die zu Missverständnissen führen können, klassischerweise, die jetzt außerhalb von irgendwelchen Geräuschen sind oder sowas?
Na, grundsätzlich ist das die größte Störung, ist, wenn jemand dazwischen funkt, einfach ohne zuzuhören. Also man bekommt einen Frequenzwechsel.
Das ist ja großartig. Das ist bei unseren Trainings genauso.
Er kommt aus einem anderen Sektor, schaltet um und in der Regel hört man erstmal rein, ob da schon gerade jemand am Erzählen ist.
Ja.
Und dann funkt man rein und es gibt dann aber auch, manchmal wird das vergessen, sage ich mal, und dann wird einfach auf den Funkknopf gedrückt und dazwischen geplärrt. Und dann wird natürlich, weiß ich nicht, was bei dem anderen Kollegen, mit dem ich eigentlich gerade gesprochen habe, noch ankommt. Ja? Und,
das ist ja wie in jeder Kommunikation auch. Ja? Also dieses Zuhören, ausreden lassen, ist ja ein großes Thema. Wie hat das letztens jemand gesagt? Der größte Teil der Kommunikation besteht ja erstmal aus Zuhören. Wenn ich ja nicht zuhöre, kann ich ja auch nicht irgendwie wirklich empathisch mich auf irgendetwas einlassen. Natürlich jetzt hier beim Umschalten von einem Funk. Klar kann das natürlich passieren. 2 Sekunden zu wenig gehört und gar nicht mitbekommen, dass da schon jemand am Reden ist, im Kontakt ist. Mayday. Ist das ein Begriff, der offiziell vorkommt? Oder ist es wie dieses Thema Take-Off, was ich auch noch wissen will, unbedingt nur etwas, was in Filmen vorkommt?
Das Mayday gibt es schon. Das ist da wird eine Luftnotlage erklärt. Tatsächlich gibt es das Wort. Es gibt auch eine abgeschwächte Phrasologie, das ist das Pan-Pan. Das heißt...
Pan-Pan?
Genau.
Wie Pan-America?
Genau. So, das wird dann dreimal gesagt, genauso wie Mayday, Mayday, Mayday. Bei Mayday ist tatsächlich eine Notsituation vorhanden. Bei Pan-Pan kann es sich auch um eine Notsituation für jemand anders handeln oder für jemanden medizinischer Notfall zum Beispiel an Bord. Wo nicht das Flugzeug in Gefahr ist im Grunde genommen, aber offensichtlich eine Hilfeleistung erbracht werden muss in irgendeiner Form.
Was dann natürlich den restlichen Flugverkehr dann auch wieder erstmal aufhält, weil ja erstmal diese Notruf, Pan-Pan oder Mayday, abzuarbeiten ist.
Genau, dann werden priorisiert.
Ja.
Die werden dann halt auch vorgezogen im Anflug teilweise. Das heißt, bei Mayday muss man sagen, es ist meistens so, wenn ein redundantes System ausfällt, also wenn zweimal vorhanden ist und eins davon ist schon mal aus, hat man schon mal direkt mal einen Notfall. Ja, also wenn ein Triebwerk ausfällt, hat man nur noch eins, zum Beispiel beim Airbus 320, das wäre dann schon mal ein Notfall.
Ja.
Wenn man bei der 747, die haben 4 Triebwerke, wenn da eins ausfällt, der fliegt erstmal weiter.
Ja.
Das ist noch nicht zwangsläufig ein Notfall. Es gibt da ein ganz witziges Video bei YouTube, was man sich da angucken kann, wo der Lotse fragt, eine 747, ja, haben sie einen Notfall? Nee, haben wir nicht. Und da war er total erstaunt. Ja. Aber das Ding fliegt halt auch noch mit 3.
Ja, erstmal. Natürlich. Wir haben ja noch ein paar.
So,
ja.
Bitte.
Ja. Take off, Florian. Take off. Immer wieder dieses Ready for Take off. Überall in Filmen. Oder vielleicht rede ich mir das auch nur ein. Vielleicht ist es in Filmen gar nicht drin. Oder ich habe es nur so gespeichert. Die Frage Ready for Take off. Wie viel Realitätsbezug hat diese Frage oder diese Aussage?
Also den Begriff Take-Off verwendet man bei uns, also wir benutzen ihn überhaupt nicht, aber auch der Tower benutzt diesen Ausdruck Take-Off nur in Verbindung mit der Freigabe zum Starten, also wenn es wirklich losgehen kann. Alles andere ist Ready for Departure. Wenn wir auch fragen, ob er für eine Intersection, das heißt, er kann einen kürzeren Weg der Bahn nehmen zum Starten, dann fragen wir auch, are you ready for departure out of intersection sowieso? dieses Wort Takeoff wird nur in Verbindung mit der Startfreigabe und dem Zurücklesen im Readback verwendet. Es könnte ja sein, dass während dieses Funkspruchs, während ich was erzähle vom Takeoff, jemand anders dazwischen funkt und er hört nur noch das Wort Takeoff und denkt, er hat die Startfreigabe bekommen und startet dann einfach.
Ja, und hör mal jetzt, wenn jetzt die Startfreigabe, sage ich da jetzt einfach nur den Namen von dem Flugzeug und sage Takeoff, das ist das Letzte, was du als Lotse dann sagst.
Ja, du sagst das Rufzeichen von dem Flugzeug, Michael 123.
Ja.
Dann sagst du die Runway dazu, auf der er starten soll, nicht, dass er auf der falschen Startbahn steht.
Dieses Lima, was wir vorhin hatten. Da,
zum Beispiel bei Startbahn, die berühmte Startbahn West.
Ja, auch bitte, ja. Einmal.
Dann sagt man dazu, Runway 18, cleared for takeoff. Dann vorher sagt man noch den Wind dazu, damit der Pilot weiß, wo der Wind herweht. Und wenn er von einer Intersection startet, dann sagt man noch, aus welcher Intersection. Nicht, dass jemand anders sich angesprochen fühlt, der weiter hinten auf der Bahn steht. Aber das sind alles Themen vom Tower, die betreffen mich als Vorfeldlotsen an sich nicht.
Da habe ich jetzt direkt Fernweh. Ich würde jetzt am liebsten einsteigen und direkt losfliegen.
Kann ich verstehen.
Barcelona, Mallorca, weiß ich nicht. Fernweh. Obwohl es ja hier am Wörthersee schön ist, wie du ja.
Wunderschön.
Ist ja herrlich, oder? Herrlich. Darf ich noch etwas Cocktail anbieten?
Nur mit Schirmchen.
Ja. Haben wir natürlich alles hier. Ich lasse kurz einen vorbereiten.
Vielen Dank.
Ja, also das ist ja schön. Dann haben wir jetzt auch, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen für das nächste Mal, wenn wir irgendwo im Flieger sitzen und warten, bis es weitergeht. Kann es also sein, dass irgendwo ein Mayday, ein Pan-Pan oder sonst irgendwas dazwischen gekommen ist und deswegen unser Flieger im Moment gerade in der Warteschleife ist und noch die Nummer 6 oder die Nummer 7, wie hast du gesagt, viel Metall rumsteht. Ich glaube, das macht es für uns als Passagiere im Flugzeug etwas leichter, einmal den Blick hinter diese Kulissen zu bekommen. Und deswegen finde ich das ganz großartig, dass du uns heute hier mit deinen Einsichten, Einblicken und mit deinen Erlebnissen bereichert hast. Also mich hat es bereichert. Es interessiert mich natürlich auch, ob es unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bereichert hat. Deswegen bitte gerne dieses Feedback, nicht Readback, sondern das Feedback bitte geben. Wir freuen uns darauf, das zu hören, denn das ist ja was ganz Großartiges, dass wir da mal diese Einblicke in eine Welt von oben bekommen haben, die wir sonst so nicht haben. Das heißt jetzt, also wenn wir jetzt hier aufhören, wenn jetzt unser Podcast jetzt hier aufhört, ist das Letzte, was der Tower dann sagt, ist cleared for takeoff. Ist das richtig?
Das ist im Grunde genommen richtig, ja.
Und sagt jetzt das Flugzeug nochmal was? Sagt der Pilot nochmal was? Das Flugzeug
muss ja zurücklesen, dass er die...
Zurücklesen, ja.
Wiederholen. Genau. So, und dann ist das abhängig, von welchem Flughafen man startet, ob dann vielleicht noch eine Frequenz gesagt wird, auf die er als nächstes schalten muss. In Frankfurt ist es so, dass sie erst identifiziert werden müssen vom Tower-Lotsen und dann werden sie auf die Abflugfrequenz weitergeleitet und die sitzen dann entlang in einem Gebäude, die Radar-Lotsen.
Also äußerst interessant. Auch das Zurücksprechen, auch wieder etwas, was bei der Feuerwehr ja auch gibt, also wiederholen, Einsatzbefehl wiederholen. Möglichst natürlich wortgetreu wiederholen. Da gibt es nicht so viel. Es gibt auch Phrasen, nur nicht so viele detaillierte Phrasen. Mehr Sätze, die dann mit individuellen Aufträgen kombiniert werden. Ist etwas natürlich, was dieses wirklich hast du es verstanden, bevorteilt und vielleicht in gewissen Projektsitzungen gar nicht so schlecht wäre, wenn wir das dort vielleicht auch einführen würden. Vielleicht könnten wir dort etwas dafür mitnehmen. Das finde ich ganz klar. Also das heißt, der Pilot sagt am Schluss, ja, er wiederholt also dieses Readback, er sagt cleared for takeoff und wiederholt die Frequenz.
Genau, Michael 123, Runway 18, cleared for takeoff.
Ja.
Und das ist dann auf vielen Flughäfen tatsächlich der letzte Kontakt erstmal gewesen, bis man dann abends wieder da ist. Oder am nächsten Tag oder in 3 Wochen oder wann auch immer. Allerdings, weil du gerade gesagt hast, wenn man irgendwo wartet, ist das nicht immer nur ein Notfall.
Ja, klar.
Das wollte ich gerne noch kurz klarstellen. Es kann auch sein, dass einfach ein Parkplatz belegt ist noch,
natürlich.
Weil irgendjemand noch nicht fertig ist und so. Es ist nicht immer gleich ein Notfall und es ist nicht immer gleich schlimm, wenn man irgendwo wartet oder mal in eine Warteschleife muss.
Ja.
Dann kann das auch deutlich andere Gründe haben.
Die klassische Verzögerung.
Eine typische Verzögerung, Verkehrsmenge.
Da kommt mir jetzt auch schön, dass du das noch sagst. Noch eins in das Letzte jetzt, das wirklich Letzte. Checklisten.
Ja.
Habt ihr nicht, oder?
Wir haben Checklisten. Wir haben auch Checklisten, ja. vorwiegend für Dinge, die man nicht so häufig macht, muss man ehrlich sagen. Also Systemausfälle, wenn irgendwas ausfällt, das passiert wirklich nicht so furchtbar häufig. Und dann hat man Checklisten, was muss ich machen. Wir haben Checklisten für Gewitter. Wenn Schlechtwetterlage kommt, was übrigens bei uns wirklich sehr beeindruckend ist, wenn so eine Gewitterform kommt, das sieht man immer ganz schön. Und das ist in Anführungsstrichen hübsch anzusehen.
Also im Vorhinein schon, meinst du jetzt?
Ja, man sieht doch meistens so eine schwarze Wand kommen. Und, und so Blitze von da oben ist auch, also wenn sie weit genug weg sind, ist das schön.
Ja.
Wenn sie dichter kommen, ist meistens nicht so schön. Und dafür haben wir Checklisten, weil unterschiedliche Stellen auch informiert werden müssen oder auch bei Nebel. Wenn wir ein Nebelverfahren haben, dann müssen auch bestimmte Dienststellen informiert werden, weil es dann Einschränkungen gibt. Und dafür haben wir Checklisten da oben liegen tatsächlich.
Vorteil, Nachteil?
Der Vorteil ist, man vergisst meistens nichts. Der Nachteil ist natürlich, eine Checkliste, wenn sie auf Papier geschrieben ist, ist relativ statisch. Das heißt, wenn sich irgendwelche Verfahren ändern oder neue Systempartner dazugehören, muss diese Checkliste auch überarbeitet werden. Ja.
Frisches Papier.
Frisches Papier oder auf dem Computer, aber es muss halt irgendjemand machen und es muss auch gepflegt werden. Ja. Und man muss natürlich auch wissen, wo die Checkliste liegt. Das ist vielleicht auch nicht so schlecht.
Natürlich. Also ich sehe da auch einen großen Vorteil in der Checkliste für die Kommunikation. Vor allen Dingen sehe ich das. Da sind wir im Moment, Jennifer und ich, gerade dabei, einen Leitfaden zu entwickeln für gelungene, erfolgreiche Kommunikation. Und im Moment sehe ich den Vorteil darin, dass eben ein Überspringen eines wichtigen Zwischenschrittes da damit nicht mehr vorkommen kann.
Ja, es gibt Dinge, die mit Checklisten ganz gut sind. Es gibt allerdings natürlich auch Dinge, die heißen in der Luftfahrt Memory Items, die du einfach im Kopf haben musst, die du einfach selber abspulen musst. Ich bin ja auch Privatpilot und wenn ich dieses Flugzeug in Bewegung habe, das heißt, wenn ich fliege, ist alles andere erstmal Memory Items, was zu meinem normalen Flug dazu gehört. Yeah. Da habe ich keine Zeit, eine Checkliste, wenn ich alleine bin, zu lesen.
Yeah.
Und das muss halt auch eine Action sein, die ich aus FF beherrsche. Ja, und so ist das halt bei mir im Job auch. Also diese Sache mit dem Medical, wenn bei mir jemand Medical ankündigt, dann ist das für mich ein Memory-Item. Ich frage, im Endeffekt sind es diese 5W-Fragen, die man im Erste-Hilfe-Kurs lernt. Ja,
112.
Genau, so im Endeffekt so läuft das. Ja. Ich frage, wer es ist, was passiert ist, wie es ihm geht, mehr oder weniger.
Ja.
Und wo wir ihn dann wieder finden.
Ja.
Im Zweifelsfall. Und so, das sind meine Memory-Items, die ich dann abarbeite.
Also sozusagen eine Software-Checkliste. Sie ist nicht in Papierform da, sie ist in der Software abgespeichert, in der Erfahrung abgespeichert. Nur es ist letzten Endes ja trotzdem bleibt
eine Checkliste. Genau, es ist eine Checkliste, die dann allerdings in meinem Kopf abläuft.
Und das Update auch einfacher ist, ne?
Witzigerweise nicht, tatsächlich. Ich glaube, die schriftliche Checkliste zu updaten, wenn man so in so einer Gewohnheit drin ist, ist das tatsächlich echtes Training, um Punkte hinzuzufügen oder wieder wegzukriegen im Kopf.
Ich verstehe. Das also neu abzudaten in der Software.
Genau, wenn man das 15 Jahre immer so gemacht hat und plötzlich sagt einer, das machst du jetzt anders, dann kann das schon passieren, dass man zwischendurch mal jemand...
Ja, so geht's mir jetzt mit dem Ready for Takeoff. Ich lösche das jetzt alles. Es dauert jetzt ein paar Wochen, bis ich das habe. Also ready for departure. Ready for departure und dann cleared for takeoff. Und dieses Wiederholen, ich finde das ja ganz interessant. Ich werde das der Jennifer alles erzählen, dass ich das gut finde, wenn sie das vielleicht auch nochmal wiederholt, was ich ihr gesagt habe. Dann höre ich, ob das auch wirklich gut angekommen ist. Ja.
Man baut sowas, also zumindest wir bauen sowas sehr in unseren Alltag ein. Ja. Also es ist tatsächlich so, dass wir auch in unserer Ehe teilweise so kommunizieren, dass es ein Readback gibt.
Das finde ich gut.
Ja.
Ja, okay. Habt ihr eure Namen dann schon geändert? Irgendwie in NATO-Alphabet oder so? Nee,
so weit sind wir noch nicht.
Florian, es war mir ein Fest.
Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte.
Ja, es war großartig. Cleared for departure.
Um Gottes Willen, das ist ja alles falsch.
Ach so, ja, stimmt. Was war es jetzt wieder? Cleared for?
Ready for departure?
Sag ich doch.
Cleared for takeoff.
Ja, ich nehme was mit. Das ist ja eben das, was ich da jetzt, wie du gesagt hast, mit den Checklisten, mit den Software-Checklisten, was ich jetzt aufzuarbeiten habe. Ja, ich wünsche dir guten Flug, gute Gleitsmann-Tätigkeit.
Vielen Dank.
Und freue mich auf die Rückmeldungen, auf das Feedback unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich werde das weiterleiten.
Ich bedanke mich.
Ich danke dir auch. Und jetzt Ja, lass uns noch einen Cocktail nehmen an diesem schönen, wunderbaren Wörthersee.
Mit Schirmchen.
Ja, mit Schirmchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter www.das-einsatztraining.de/sinnentwickler informieren